Folge von Offenbart, dem bärtigsten Biblecast im Web. Simon! Simon! Na? Und fragt mich, was du gerade machst, aber ich sehe es.
Ja.
Mehr sage ich nicht.
Genau. Ja, guten Morgen.
Ich wollte einfach mal eigentlich mal fragen, guten Morgen auch.
Ja.
Was ist eigentlich dein Lieblingslied?
Ich habe zwei.
Na toll, du hast schon die Frage gesprengt. Okay, was sind deine zwei Lieblingslieder, Simon?
Ja, also das eine Lied, das von Fink, ja, ein toller walisischer Musiker. Und das Lied heißt Warm Shadow. Das mag ich.
Kenne ich nicht.
Ja, anhören.
Mhm, aber das ist schön.
Fink, okay. So wie der Vogel, ja. Und dann von den Beatsteaks, von einer Berliner Band,
Sieh mal, das weiß jeder.
Nein. Es gibt hier Menschen, die kennen es nicht, und zwar richtig viele. Also, dort im Pott.
Na gut.
Ich sitze ja gerade in Berlin.
Du bist ja gar nicht mehr da. Also sieh mal, die letzte Folge, die du in diesem Zimmer in Essen aufnimmst.
Das ist korrekt, ja.
Mal gucken, wie die Akustik sein wird in Berlin. Das wissen wir ja auch gar nicht.
Ja.
Okay, also die Beatsteaks.
Die Beatsteaks. Und zwar ist es tatsächlich auch eine Single. Ich weiß immer nicht, ich bin immer so ein Typ, der sagt, Singles sind nicht so geil. Das ist ja eigentlich auf dem Album drauf, das ich hier habe.
Du bist ja auch verheiratet.
Von den Steaks. und das heißt tatsächlich Gentleman of the Year von den Beatsteaks. Das ist eigentlich gar nicht so ein heftiger Song, wie die Beatsteaks den eigentlich sonst regelmäßig machen. Da sind auch echt viele schöne Songs auf diesem Album drauf. Ich glaube, es ist von 2014 oder was. Und aber das fand ich geil. Und mir fällt gerade auch an, es ist kein Beatsteaks als CD. Ich habe das gerade aufgemacht, die Hülle. Und da guckte mich hier so eine CD mit hebräischer Schrift an und dachte so, what the heck? Ja, das ist so eine
Theologenkrankheit, ne? Irgendwann steht alles auf Hebräisch und Griechisch irgendwo und man hat alles durcheinander gebracht.
Nein, das ist tatsächlich eine hebräische Lobpreis-CD von meiner Frau.
Ja, wollte gerade sagen, was du hast ja jetzt gar keinen.
Wo ist meine CD?
Du hast jetzt überhaupt kein Worship als Lieblingslied genannt.
Ja,
das
total
ist aber
nicht.
Völlig unchristlich von dir, Simon.
Das ist ja das Schöne an mir. Ich bin ja gar nicht so christlich.
Das ist das Schöne an dir. Was heißt denn christlich?
Ja, so ein Frommer. So ein Mensch, der in seiner christlichen Bubble drin ist und so eine Sprache. Was ist denn hier los? Auch scheiße. Warte mal. Sorry.
Hast du die Aufnahme nicht gestartet?
Nein, alles cool. Ich habe gerade nur die CD entdeckt. Die war in meinem Laufwerk. Ich habe das wieder zugemacht und plötzlich ging es an. Die Mucke.
Okay.
Ah, sorry. Jedenfalls, ich rede nicht so und ich denke nicht so und ich bin gar nicht so richtig vorgeprägt. Ich merke das ja aus allen Poren von mir.
Und du hast keine Vorurteile gegenüber diesen anderen Christen.
Nein, ich hab viele Vorurteile, das gebe ich zu. Aber ich glaube, ich mag es total, ganz schnöder Mensch zu sein. Finde es richtig nice. Aber ich glaube an Jesus, dem Auferstandenen.
Bam.
Ja. Und der ist auch richtig nice. Und ich glaube, der hört auch Beatsteaks.
Ja, man könnte sogar darüber spekulieren, ob er sie geschaffen hat. Naja, gut. Das führt vielleicht zu weit. Aber
da kann ich tatsächlich gerade verweisen. Ich möchte jetzt hier nicht dauernd Werbung für hart, aber herzlich machen. Aber
ja, die haben sich
da letztens in einem Podcast drüber unterhalten, über die Endzeit, oder ich weiß gar nicht, wie sie es genannt haben, die Folge. Und da haben die halt irgendwie erzählt, dass es da irgendwelche Leute gibt, die darüber schreiben, dass einfach im Himmelreich Kultur quasi mit übernommen wird, die auf der Erde erschaffen wurde. Ich finde den Gedanken ganz toll. Ja.
Das ist spannend, ja.
Ja.
Es würde auch passen, man könnte sich auch bei dem Podcast Tischgespräche von Malte und Krut anhören, wie die beiden zu christlichen Liedern stehen und darüber diskutieren aus reformatorischer Sicht, welche Lieder eigentlich gut sind und was ein gutes christliches Lied ausmacht. Auch ganz spannend.
Oh, den muss ich mir mal anhören, habe ich noch gar nicht getan.
Hast du noch nicht angehört.
Danke für diesen Tipp. Ich werde das tun.
Vielleicht hast du es ja gemacht, wenn wir das ausstrahlen.
Man könnte, aber eine Sache könnte man uns vorwerfen, dass wir so unsere Podcasts Podcast-Bubble haben, ne? So diese Dreier-Konglomerat an Podcasts, die so...
Naja, wir sind halt alle noch klein und jung und unerfahren und deswegen supporten wir uns, oder? Also wir supporten zumindest die anderen.
Ich supporte die jetzt nicht aktiv, ich finde die halt geil und wer meine Meinung relevant findet, der sollte das sich anhören.
Ja, du machst... Ich mach gar keine Werbung, ich mach nur Werbung.
Also... Hä? Hallo?
Wer Ohren hat zu hören, der höre.
Ihr seid alle frei, ja, jetzt das euch nicht anzuhören und hier auf Offenbartcast zu bleiben. Ha!
Von bärtigen Fahrradfahrern und Bauarbeitern empfohlen.
Richtig.
Genau. Klar, ich meine, was du ein bisschen ausdrückst, ist ja auch Christsein, ist ja in weiten Teilen auch Kulturgut geworden. Nicht ohne Grund machen bestimmte Parteien mit christlicher Kulturwerbung. Mich interessiert christliche Kultur an sich nicht so sehr als Selbstzweck, sondern immer nur, wenn sie irgendwie auf Christus hingeht, wenn es wirklich letztlich von der guten Botschaft, vom Evangelium, was du gerade mit Jesu Auferstehung genannt hast, Jesu Auferstehung, dieser Genitiv schon wieder, er klingt schon wieder so absolut holy.
Als
also
Jesus
mit der Auferstehung
aus
von
der
Jesus.
Unterwelt jeder hochgekommen ist, und zwar in Fleisch und Blut.
Und sein Tod, der ist auch nicht unwichtig dafür. Genau. Hm. Darauf kommt's an. Ja. Das teile
aber
ich mit dir.
Dann muss ich dich aber jetzt trotzdem nochmal zurückfragen, auch wenn das die Folge elendig sprengt. Was sind denn deine Lieblingssongs? Oder was ist denn dein einer Lieblingssong?
Ich weiche der Frage jetzt aus und lese den Bibeltext vor.
Na, danke.
Und er sprach zu ihnen: Versteht ihr dies Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen? Der Sämann sät das Wort. Diese aber sind es, die an dem Wege sind. Wo das Wort gesät wird und sie es gehört haben, kommt alsbald der Satan und nimmt das Wort weg, das in sie gesät war. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Wenn sie das Wort gehört haben, nehmen sie es sogleich mit Freuden auf. Aber sie haben keine Wurzel in sich, sondern sind wetterwendisch. Wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, so kommen sie alsbald zu Fall. Und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort, und es bleibt ohne Frucht. Und jene sind es, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach und einige 60-fach und einige 100-fach. Markus 4, die Verse 13 bis 20. Was ist das schönste Wort in diesem Text, Simon?
Oh, wetterwendisch.
Wetterwendisch, herrlich.
Ja, das ist
so ein richtiges. Ich weiß gar nicht, ob Luther sich das ausgedacht hat. Das könnte gut sein.
Ja, ich hoffe so ein bisschen, dass die Autoren von der Lutherbibel 2017 auch mal kurz zumindest drüber nachgedacht haben, ob denn nicht einfach Fähnchen im Wind auch ein schöner Satz Wort gewesen wäre. Ja?
Das war kein Wort, schön, ja.
Aber
Fähnchen im Windartig.
Haben sie bestimmt diskutiert und am Ende haben sie gesagt, wetterwendisch ist besser, ist viel alltagstauglicher. Ja. Nein, ich finde das gut, diese Arbeit. Das haben die gut gemacht, die haben da richtig gekloppt und da ist ein gescheites Ding rausgekommen.
Interessiert uns ja jetzt auch gar nicht so sehr,
ja,
weil wir sind ja eigentlich bei diesem Text. Weißt du, was mir letztens noch aufgefallen ist?
Nö.
Weil letzte Woche bei dem Text, der hat ja geendet mit: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Also zumindest das, was Jesus gesagt hat. Und er hat aber angefangen mit: Hör zu. Ja, wie gut.
Ja.
Passt auf, ja. Jetzt kommt's drauf an. Und jetzt knüpfen wir an. Und Jesus hat in der Zwischenzeit mit seinen Jüngern gesprochen, die es nicht verstanden haben. Und jetzt wäscht ihr ihnen gerade noch den Kopf. Versteht ihr dieses Gleichnis nicht? Wie wollt ihr dann die anderen alle verstehen?
Genau. Und weißt du, das ist irgendwie cool, weil da ganz viele Sachen bei mir sofort hochploppen an Fragen, die ich so hab. Und ich würde mal mit der ersten einsteigen.
Ja.
Ne, wenn man sich an die letzte Woche erinnert, wir haben ja kurz mal das Gleichnis mal so angefasst. Und ich glaube, ganz viele Menschen, die dieses Gleichnis erstmal hören, die denken an was ganz anderes. Ja, Jesus sagt hier klar, der Sämann sät das Wort. So. Und ich habe manchmal, selbst geht es mir auch so, wenn ich erstmal das Gleichnis höre, dann denke ich immer so ein bisschen daran, dass das Saatgut, ja, die Menschen sind. So. Und dann gibt es halt einige, die gehen derbe ab und andere nicht. Und manche gehen unter, andere nicht. Da ja der Jesus selber quasi das jetzt hier auslegt, stellt sich ja die Frage: Darf ich das Ding überhaupt noch anders auslegen?
Mensch, war eine richtig schöne Meta-Frage. Ich finde, eine gute Auslegungshilfe ist so eine Regel wie die Bibel von Jesus herzulesen. Ne? Also letztlich ist das Zentrale für uns im Glauben, als Christen immer Christus und das, was wir am Anfang gerade hatten, seinen Tod und seine Auferstehung mit den Konsequenzen, die haben, ne? Dass wir also dadurch zu Gott gehören, frei werden von allem, was uns von Gott trennt und ja, mit ihm verbunden sind, so. Und das sollte irgendwie, oder ich glaube, so ist die Bibel auch ausgerichtet als Gottes Wort, das letztlich auf Jesus hinausläuft, als der zentralen Offenbarung Gottes. Und deswegen ist es angemessen, mit Jesus, mit der Jesusbrille sozusagen auf die Texte zu gucken. Und das finde ich erstmal angemessen. Ja, mhm. Und so gehe ich, kann man, finde ich, auch mit alttestamentlichen Texten umgehen. Wenn wir davon ausgehen, dass es derselbe Gott ist, der sich in Jesus Christus offenbart, dann ist es schon dieser Gott, der in den alten testamentlichen Texten spricht. So, und an dieser Stelle ist es jetzt sehr spannend, weil ich könnte jetzt einfach versuchen, das durch die Jesusbrille zu lesen und auf was ganz anderes kommen.
Ja.
Aber es gibt eben auch klare Worte. Also es gibt zum Beispiel im Neuen Testament Auslegungen des Alten Testaments, die wir uns nie so hingebogen hätten, ja, weil die einfach krass sind, irgendwie auf eine ganz bestimmte Weise. Also wenn Paulus zum Beispiel die Abrahamsgeschichte auslegt oder über das über Jesaja, über das sogenannte Gottesknechtslied, wo von einem Knecht die Rede ist, ne, der für der hässlichste, den hässlichsten gehalten wird und dann am Schluss die ganze Welt rettet, so, und er sagt, das ist Jesus, da würde man ja sagen, ja klar, das wird sich Jesaja gar nicht denken können, er kennt Jesus ja überhaupt gar nicht, aber Paulus macht halt diese Auslegung, und das ist eine Auslegung, die für uns deswegen Vorbildcharakter hat, oder zumindest für mich, weil ich sehe halt, das ist im Neuen Testament gemacht. Ich halte auch das Neue Testament für Gottes Wort. Ja, Gott zeigt ein paar Auslegungen vor und Jesus zeichnet auch vor, wie er auslegt. Das lässt uns an dieser Stelle, finde ich, relativ entspannt, weil wir können es jetzt auch mal so lesen, wie Jesus es gelesen hat und uns sicher sein, dass die Auslegung, die Jesus jetzt bringt, nicht falsch ist. Aber wir haben auch viele andere Stellen, wo wir selber versuchen müssen, dass unter dem Einfluss von Gottes Geist im besten Fall, dass er uns begleitet und wir beten darum, dass er uns eine gute Auslegung irgendwie ermöglicht, wo wir selber dran gehen müssen. Ich finde, hier ist es eigentlich eher sehr dankbar.
Also wir können uns einfach frei fühlen, uns an Jesus direkt zu orientieren.
Ja, und wieso liest du das denn? Oder wie kam dir das Gleichnis zuerst vor?
Naja, so wie ich es gerade sagte, ne? Also dass ich denke dann tendenziell immer erstmal raus, dass darüber nach, dass das Saatgut eher die Menschen sind, so. Ja, Menschen, ja, die unter Dornen gestreut sind und so. Jetzt geht es hier, es ist jetzt nicht so total fern. Ja, man kann es wahrscheinlich auch so auslegen und dann ist es auch nicht so weit weg von dem Punkt. Aber das geht ja hier explizit um das Wort.
Ja, das Problem ist an dieser Fassung zumindest bei Markus, es gibt es ja auch noch bei Matthäus und bei Lukas. Mhm. Das Problem hier ist, dass in dem Text eigentlich so ein Wechsel ist. Ja, am Anfang steht, der Semon sät das Wort und dann ändert sich das aber ein bisschen später, steht hier. Diese aber sind es, die an den Wege sind, ne? Da steht, wo das Wort gesät wird und so weiter und so fort. Und dann Vers 16. Und diese sind es, die auf felsigen Boden gesät sind. Jetzt sind es auf einmal diese Menschen, wenn sie das Wort gehört haben.
Es kann sein, es kann ja auch wirklich sein, dass der Markus sich da einfach so ein bisschen vertan hat und dass er tatsächlich das nicht durchgehalten hat, quasi diese Aufschrift. Aber es geht ja aber auch so ein bisschen eben immer, es ist zentral, wird ja immer davon gesprochen, eben was das Wort für eine Wirkung auf dich hat. Es ist halt, das Wort ist halt total wichtig. An dieser Stelle wird es halt auch so nochmal richtig offensichtlich so, dass Jesus das Wort das Allerwichtigste in dieser ganzen Aussage ist. Ne? Ich meine, wir können ja das im Johannesevangelium sogar, fängt es ja sogar damit an, dass er sagt so, dass das Wort Fleisch wird. So, ne? Jesus ist das Wort und so. Und dass quasi das gesprochene Wort eben so vollkommen relevant ist. Ne? Und wenn man auch zum Beispiel nach Genesis geht, also das erste Buch Mose, wie halt Gott spricht, also er benutzt halt ein Wort, ja, und er schafft damit die Welt. Und das Wort ist halt in der im ganzen Selbstverständnis von Jesus Leben. So, ohne Wort gibt es kein Leben so. Und deswegen steht es hier absolut im Zentrum und deswegen ist es auch so gewaltig. Und deswegen kann man irgendwie nicht dann, also denk ich mir halt selber, mein Junge Simon, ja, jetzt denk doch nicht so ein Quatsch, dass irgendwie da von Menschen gesprochen wird. Jetzt halte ich mal ein bisschen einfach an dem Punkt, dass Jesus hier es wirklich um das Wort geht und was bedeutet das für mich? Denn das Wort, und das ist nämlich auch so ein bisschen der Punkt, wenn ich nämlich aus der Interpretationsschiene komme und sage, ja, ich bin jetzt ja der Typ, der gesät ist auf coolen Boden, ja, jetzt bin ich schon gewachsen, dann könnte man ja sagen, ich bin immer total safe. weil mir passiert ja gar nichts und ich bin ja total im Glauben, so egal wie scheiße ich mich verhalte. Aber man kann hier auch einfach sagen, ja, er will hier halt auch sagen, wenn ich das Wort an mich halt richtig ranlasse, auf ernsthafte Weise, auf die richtige Weise, dann wird das krass hochbringen in mir. Aber wenn ich das halt so ein bisschen Larifari Wischiwaschi annehme oder gar nicht, ja, dann passiert da auch nichts. So. Und dann muss ich mich auch nicht wundern. Dann kann man sogar so Phasen haben, wo man steil geht, ne, wie es jetzt hier auch beschrieben wird, also dass es schnell aufgeht und so, aber dann eben, sobald mal ein bisschen was passiert, dann gehst du krachen.
Ja. Aber darüber werden wir uns, glaube ich, gleich noch streiten.
Ja, lass uns bitte streiten. Aber ich will nur sagen, das Wort und die Aussage, dass ja Jesus so darauf sich bezieht, ist halt so, so immanent, also so wichtig und so, ja, wahrscheinlich
eminent, Begriff, meinst du? Du
ja,
hast schon wieder immanent und eminent.
Es ist eine Vollkatastrophe, wenn ich so Fremdwörter benutze und das auch noch falsch mache.
Wer ist der Seemann?
Jesus.
Aber in dem, was du gerade gesagt hast, ist ja Jesus das Wort.
Gott.
Okay.
Sorry, ich wollte nur immer Jesus sagen. Ich wollte schon immer mal machen, so eine billige Antwort geben. Ja, nee, es ist wahrscheinlich, ist es schon tendenziell, ich würde schon sagen, dass es Gott ist.
Okay.
Ja.
Ja, und er seht entweder Jesus oder das Wort von Jesus, also das, was wir gute Nachricht, Evangelium nennen, das seht er, ne? Weil es wäre komisch, wenn Satan, so wie es in Vers 15 heißt, Jesus wegnehmen würde, sondern eher die Botschaft von Jesus und den Kontakt zu ihm unterbricht. Okay. So, also es gibt verschiedene Probleme. Das erste Problem ist, dass die Leute an einer Stelle sind, wo viel Bewegung ist, ja, also dass sie es gar nicht richtig aufnehmen können, weil so viel Action ist. Können wir sagen, vielleicht, weil ganz viel Stress ist. Eine Sache, die ich kenne von mir, dass es leicht ist, wenn viel Stress ist, mich nur um den Stress zu drehen und nicht die Botschaft zu hören und nicht zu wissen, worauf es wirklich ankommt. Und wo ich auch erlebt, dass Leute halt in eine Kirchengemeinde kommen, weil sie wirklich ein Interesse haben, so zum Beispiel, muss ja nicht eine Kirchengemeinde sein, aber ne, zum Beispiel, wo sie dann irgendwie sagen, ey, voll cool und voll mitarbeiten wollen und richtig krass einsteigen und nach einem halben Jahr, wenn es anstrengend wird, ja, wenn Stress ist, dann ist auf einmal der Grund weg, warum sie eigentlich da sind. Sie haben es vergessen, ja, und dann sind sie auch nie wieder gesehen worden. Und diese Flamme vom eigenen Glauben am Anfang, die ist nicht aufgewachsen. So, habe ich schon erlebt.
Ja, ich finde es halt dann an der Stelle, ne, dann kommt jetzt bald der Satan und so. Auch hier wieder so ein bisschen, wenn ich da, so wie letzte Woche, man sollte da jetzt nicht so ein bisschen den Begriff Satan überbewerten und davon ausgehen, dass die Leute irgendwie besessen sind oder so an der Stelle.
Ja, halt einfach das Böse, ja.
Es passiert irgendwas Negatives mit ihm und kommt nicht klar. Es gibt ja auch tausend gute Gründe, warum man mal nicht klarkommt. Also, ja. Genau, aber du hast schon recht, ja, ich so mitgehen.
Es ist halt viel Stress oder es passiert was Negatives und bevor eigentlich Zeit war, sich auf diesen Glauben richtig einzulassen, ist das Interesse schon wieder weg.
Mhm.
So, weil eben das von etwas anderem weggenommen worden ist.
Ja.
So, was vielleicht jetzt wichtiger ist. Oh, der neue Gameboy wäre es bei Kindern. Keine Ahnung. So, und dann gibt's die auf felsigen Boden gesät sind.
Ja.
So, sie hören das Wort und nehmen es gleich mit Freuden auf, aber haben keine Wurzel.
Ja, und wenn man sich da mal so ein Beispiel kann ich mir vorstellen, bleiben wir mal in dem Gemeindekontext, ja. Da kommt halt einer in die Gemeinde und ist so eine ganz krasse Person, die extrem gefestigt ist. Lokalpolitiker, irgendwie 40 Jahre alt und hat mal gehört, man sollte mal in die Kirche gehen, das wäre doch irgendwie cool. Hat irgendwie ein total gemachtes Leben, ja, und der hört das Wort und findet das auch krass. Ja, und der lässt es auch an sich ran, der lässt es was mit sich machen, stellen wir mal sich vor, der geht in so eine Hillsong-Kirche, ja, dann wird der auch noch so ein bisschen aufgeladen, spirituell durch Atmosphäre und Licht und Gerüchen, so.
Ja, ne? Kommen wir zum Punkt jetzt.
Ja, zum Punkt. Der Typ ist einfach trotzdem steinhart, ja, weil er einfach weil Glaube muss sich halt durchdringen, so. Die Wurzeln müssen halt dich durchdringen und das kann halt nicht nur ein on the top sein. Das kann halt nicht so ein Ding sein, was irgendwie du auch noch machst, weil es cool ist, so. Ja, so wie halt Kulturchristen machen. Ich würde fast sagen, hier könnte man echt von Kulturchristen sprechen, die hier quasi der felsige Boden sind. Und ich will damit ganz bewusst sagen, ich glaube, dass Kulturchristen auch den Glauben sehr, sehr, sehr ernst nehmen, aber einfach viel zu viel anderen Shit machen und den nicht in sich hineinlassen, tief. So. Und deswegen gehen die krachen, sobald irgendwas passiert, spirituell.
Ja, vielleicht ist auch felsiger Boden, ein Boden, der hält ja einfach nicht viel Wasser und Flüssigkeit, und stellst dir vor, jemanden, der vielleicht tatsächlich verdurstet, ja, der, sagen wir mal, dem was fehlt, ja, der wirklich eine spirituelle Not hat oder eine Sehnsucht und dann in so eine Kirche kommt oder zu irgendwie Christen kommt, vielleicht auch irgendwie eine ganz andere Nummer, privat oder so, und dann hört von Jesus und total begeistert ist, und dann kommt aber die nächste Nummer, die auch wieder total begeisternd ist, und wenn du halt nicht irgendwo schon drin verwurzelt bist und wo du irgendwo deine Aktien angelegt hast, ja, dann kannst du auch einfach das nächste tun, was total interessant ist, und ob das jetzt Religionshopping ist oder ob du auf einmal in ein anderes Land ziehst, weil dich jetzt gerade irgendwie die Kultur dort begeistert oder sowas, ne?
Ja.
Das würde ich hier festmachen.
Ja, also dann meinst du damit Menschen, die sich einfach nicht fokussieren können.
Genau, die ja. Wetterwendisch, ne? Das ist so schön. Ja. Also wenn der Wind sich dreht, der Mensch woanders hingeht. Okay.
So, das ist witzig, da benutzt er halt schon wieder ein Gleichnis, ne?
Ne, hier, beziehungsweise hier steht halt, wenn sich Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen erhebt, ja, so kommen sie alsbald zu Fall. Okay, also klar, wenn man nicht verwurzelt ist und weiß, wofür man ist, was man glaubt und wozu man steht, dann kommt, ja, irgendwie kommen negative Kommentare, hä, seit wann gehst du in die Kirche? Wie uncool. Ja, ja. Und dann war's das. Okay, gut. Der Lokalpolitiker, genau, der Angst um seine
ja, Wähler wenn, hat. Wenn jetzt, sagen wir mal, Gysi in Berlin in unsere Kirche kommt, werde ich ihn gerne aufnehmen.
Ja, da Gysi hat sich schon sehr häufig positiv für die Kirche geäußert.
Ja, ist ja recht. Gysi ist kein gutes Beispiel. Ich mag ja den Typen.
Gysi ist ein Beispiel für freundliche Ignoranz, habe ich manchmal den Eindruck. Er findet das alles ganz gut, aber das
ist halt nicht sein Ding.
Okay. Gut, und andere sind es, die unter die Dornen gesät sind. Die haben das Wort gehört. Also sie haben es gehört, ja. Jesus hat gesagt, hört zu. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Die haben das Wort gehört. So.
Genau.
Also es ist erstmal angekommen. Und die Sorgen der Welt und der trügerische Reichtum und die Begierden nach allem anderen dringen ein und ersticken das Wort und es bleibt ohne Frucht.
Kann man eigentlich dann noch was zu sagen? Ich meine, kann sich jetzt jeder so ein bisschen was vorstellen, oder?
Ja.
Ja. Also
ja, ist einfach,
muss man jetzt ja nicht überstrapazieren.
Sorgen machen wir uns ja alle irgendwie.
Ja.
So, aber wenn die Sorge halt das ist, was mich bestimmt, und das liegt ja irgendwie auch nahe, dann passiert halt ganz schnell sowas. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder daran erinnern, ne, so an Sachen wie 1. Petrus 5, 7, der Vers, der heißt, all eure Sorge werft auf Jesus, denn er sorgt für euch. Ja, wenn ich nicht im Blick habe, dass es eigentlich um Jesus geht, der für mich sorgt und nicht darum, dass ich Sorgen habe, weil die Sorgen in seiner Hand besser aufgehoben sind, als wenn ich ewig drüber nachdenke, dann verliere ich natürlich auch die Botschaft von ihm aus dem Blick. Klar.
Doch, ich habe ein Beispiel, das möchte ich trotzdem mal kurz nennen.
Hau raus.
Ne? So die Begierden, das ist ja mal so ein bisschen was an die ganzen Kirchenmenschen. Ja. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, wenn morgen die Abozahlen runtergehen, tut's mir leid, Lukas. Also es ist so... Diese ganze Thematik ist Sex vor der Ehe. Sagen wir es mal so. Ein Mensch, ja, der heute, also ein Junge, der heute Mitte 20 ist und noch nicht verheiratet ist und ganz doll an Gott glaubt, der verbrennt. So. Der verbrennt, weil er halt nicht ran kann an eine Frau, so. Aber der ist halt voll im Saft, aber wirklich, ja, wenn der gesund ist, dann dreht der einfach am Rad, und man kann natürlich sagen, dann soll er sich von den Dingen fernhalten. Aber deswegen ist ein Punkt, warum ich glaube, warum ganz viele männliche Christen in dem Alter auch richtig scheitern in ihrem Glauben, weil sie dann halt ganz schnell und irgendwie auch total nachvollziehbar ein Mädel kennenlernen, ja, die ihnen schöne Augen macht, und dann läuft da was, und dann scheitert er im Glauben, weil dann läuft da halt was, so, ja. Und das sind ja diese Begierden, die ihn so quasi abfangen. Und das ist halt, glaube ich, aber auch so eine aus der christlichen Gemeinschaft gemachte Begierde, denn die Begierde ist eben da richtig groß, wo halt das Verbot extrem hart ist. Und deswegen würde ich mal sagen, ohne mich explizit zu äußern, man sollte doch bitte darüber nachdenken, ob das denn Sinn macht, keinen Sex vor der Ehe zu fordern. Und zwar in dem Sinne, dass die Menschen später noch eine gesunde Sexualität dann in der Ehe führen können. Und wenn mir einer sagen kann, ja, das geht voll klar, die sollen halt warten und sollen halt irgendwie krebsen, ja, als Menschen und in ihren Hormonen, und bin mir total überzeugt davon, dass dann später die Sexualität trotzdem noch normal läuft. Bitte zeig mir einen einzigen Christen, bei dem das funktioniert. Einen, der nicht dann abhängig ist von Pornografie oder irgendwie sich noch einen Tripper geholt hat, weil er mit einer Prostituierten heimlich geschlafen hat. Ich möchte das nur mal sagen. Ist mir ein sehr wichtiges Thema, ja. Und das ist eine Begierde und die killt einfach Glauben richtig hart.
Boom.
Ich werde gerne die Kommentare dazu lesen.
Lassen wir einfach mal so stehen, damit ihr euch damit austoben könnt.
Ja.
Und dann, jene sind es, die auf das gute Land gesät sind. Die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Einige 30-fach und einige 60-fach und einige 100-fach. Hey, klasse, das sind die Leute, bei denen es einfach läuft, ne? Ich meine, die anderen, da sind ja auch welche dabei, die voller Begeisterung aufbrennen und dann ist es weg. Und man weiß gar nicht, wo ist hier eigentlich der Unterschied? Außer, dass es gutes Land ist. Ja, alles andere Land ist irgendwie definiert. Ne, das eine ist am Weg, das andere ist irgendwie steinig, das dritte ist voller Dornen und dann gibt's noch das gute Land.
Ja, aber geht's dir jetzt darum, in der Vorstellung, was für Boden es sich handelt oder was du dir jetzt vorstellst, was in der praktischen Anwendung ist?
Woran erkennt man denn eigentlich, was ist?
Ja, das ist witzig, du greifst ja immer vor, jetzt mache ich's auch. Na, Jesus sagt ja an anderer Stelle, ihr werdet sie an ihrer Frucht erkennen. Naja, das ist so ein bisschen, glaube ich, der Punkt. Es geht halt auch wieder um die Frucht. Also da ist halt Jesus auch wieder sehr eindeutig, ne? Sie nehmen es an und bringen Frucht. So.
Okay, und was heißt Frucht bringen jetzt eigentlich genau? Also wir hatten letzte Woche Kontext, gesagt, Frucht bringen heißt erstmal irgendwie wachsen.
Ja, in dem Kontext heißt es, also ich versuche das mal nur positiv auszudrücken, in dem Kontext heißt das, Menschen, die dann erkennen, wer sie von Gott sind und ihre Fähigkeiten zum Guten einsetzen, also wirklich gute Dinge tun, die sie halt machen, weil sie an Gott glauben und sich deswegen verändern lassen, was auch immer das ist. Das kann halt, ne, der Klassiker sein, dass da einer irgendwie der heftige Seelsorger wird und irgendwie auf die Straße geht und Leute anfasst und dann können die wieder gehen, ja. Ob das ein Klassiker ist. Na gut, und es kann aber auch so Sachen sein, wie zum Beispiel, jetzt quatsche ich hier gerade wieder von Hans, weil er mir so gerade einfällt, unser Freund aus Berlin, der gesagt hat, der ist irgendwie nicht so der krasse Typ, der heftig connecten kann, ja. Ja, dann hat er halt eine Internetseite für die Gemeinde geschrieben, weil er das einfach heftig kann, so. Und das ist halt Frucht. Das ist halt, die kann man jeden Tag im Internet sehen und ich finde die großartig, ja. Und das ist halt, er bringt seine Fähigkeiten ein.
Ja, schön kann man auch zum Thema Frucht in so ein bisschen einer allgemeineren Redeweise noch gut nachlesen im Galaterbrief, ne? Galater 5, 22 und 23.
Ja.
Ich zitiere mal, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Mhm. So, das sind die Früchte des Geistes. Ja, also das ist quasi das, was, wenn der Geist Gottes in dein Leben hineinkommt, so, wenn jemand an Jesus glaubt, ganz einfache Sache, sagen kann, ich glaube an Jesus, dann sind das die Sachen, die daraus natürlich folgen, ja, also die nicht gemacht werden, wo man sich nicht Mühe gibt, oh, ich muss jetzt irgendwie meinen Nächsten unbedingt lieben, sondern das ergibt sich, ja, weil Gott es schenkt und das ist unterschiedlich stark ausgeprägt. Bei manchen, da ist das halt so, dass es 30-fach, bei anderen 60-fach und bei anderen 100-fach, also einfach in unterschiedlich starke Ausprägungen, vielleicht auch in bestimmten Bereichen stark ist, ja. Es gibt Leute, die sind einfach schon von Haus aus nicht ganz so sanftmütig, bei denen ist so ein bisschen Sanftmut schon eine ganz schöne Menge für deren Verhältnis, ne? Kennen wir doch, Simon, so Barmherzigkeit so.
Ja.
Merkt man im Podcast
auch. Und gar nicht. Das finde ich halt ganz cool, dass auch das halt Jesus auch gar nicht bewertet, ne? Manche bringen halt 100-fach, manche 30-fach. Das ist ja in der Wirtschaft würde man jetzt sagen, naja, die Jungs mit 30 und 60, die entlassen wir, ja. Und nur die mit 100 behalten wir so. Aber das ist halt genau, was hat Jesus nicht bewertet, sondern er sagt halt so, das ist so. Witzigerweise könnte man sogar sagen, wenn er schreibt oder wenn er sagt, einige bringen das, könnte man auch sagen, es gibt aber auch welche, die bringen einfach, zweifach, dreifach.
Ja,
und genau. Dass es überhaupt nicht darum geht, im christlichen Glauben großartige Dinge zu leisten.
Darf ich dich jetzt mal fragen, Simon, was ist denn eigentlich die Aussage dieses Gleichnisses? Ja, Jesus hat es jetzt erklärt. Was sollen die Jünger jetzt verstanden haben?
Ja, da habe ich nämlich, ich habe mir hier eine Notiz gemacht. Ich habe da nämlich noch Fragen.
Schön.
Ja, man kann ja aus dieser Stelle so ein bisschen diese Prädestinationslehre herauslesen. Für alle, die nicht wissen, was das heißt. Ich führe mal kurz an diesen Begriff ran. Ihr kennt ja alle den Film Final Destination, ja, Destination, das vollendete, vorhergesehene und so weiter. Und das ist diese, ja, Prädestination meint die Vorhersehung. Alles ist vorherbestimmt und ist auch nicht zu verändern. Und wenn man das hier so liest, dann könnte man halt auch schon sagen, ja, guck mal, da passieren die Sachen. Was können denn die Menschen dafür? Und das ist ja schon prädestiniert, sozusagen, vorherbestimmt. Und dann haben halt ein paar Glück. Das ist so ein bisschen, das macht für mich die Stelle wieder schwer, ja.
Naja, aber was man hier sagen könnte, ist erstmal, überraschenderweise sagt der Sämann nicht, Samenkorn X landet dort, Y landet da. Das ist jetzt natürlich die Frage, ob jetzt die Menschen sozusagen am Boden sind und das Wort darauf gesät wird, wie das im ersten Vers, in dem Vers 15 ist und im Vers 14, oder ob die Menschen irgendwie auch ausgesät werden und irgendwie unvermittelt auf dem Boden landen. Wahrscheinlich ist es beides, ne? Mhm. Jeder Mensch landet irgendwo, wird vom Sämann irgendwo hin verteilt und das Wort kommt dann auch nochmal.
Ja, genau, dazu. Aber dann landest du an dieser Stelle diese Frage, ja, was ist denn jetzt? Ja, da können sich ja wirklich Leute sagen, ja, scheiße, was ist denn jetzt, wenn ich halt nicht der gute Boden bin? Woran kann ich das?
Ja, aber was denkst du denn nach diesem Gleichnis? Also denkst du dann, Mist, ich bin der schlechte Boden, oder denkst du, wie geil wäre das, der gute Boden zu sein?
Natürlich, aber ich denke, das denken sich alle. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das sogar Menschen denken, die gar nicht mal an Gott glauben. Die wären auch gerne der Boden, wenn sie es dann gerne, wenn nämlich sagen, ich möchte ja gerne glauben, kann aber nicht.
Ja, und weißt du, was das Schöne ist? Genau in dem Moment, in dem jemand sowas denkt, sät der Sämann gerade das Wort aus.
Bam.
Ja. Weil das ist ja das Wort. Also wir lesen ja gerade das Wort, ja? Das Wort meint Jesus. Sein Wort. Alles, worin er redet. Und das sind mindestens die biblischen Schriften. Und auch dieser Text hier ist ja ein Wort von Jesus an dich jetzt gerade, Simon. Und wenn das jetzt in deinem Herzen so aufgeht und du denkst, Mensch, krass, das will ich auch, dann ist das eine Wirkung dieses Wortes. So, das finde ich erstmal wichtig. Und das Zweite ist, ich glaube, dieser Text wird ganz häufig so gepredigt nach dem Motto, mach mal, dass dein Boden geil wird. Ja, sorg mal dafür, dass die Felsen wegkommen. Sorg mal dafür, dass da keine Dornen mehr sind. Hey, wir müssen, Jesus ist ein Gärtner. Jesus ist unser Vorbild. Ja, Jesus wird im Markus-Evangelium am Schluss als Gärtner präsentiert. Lasst uns jetzt mal dieses ganze Gestrüpp aus unserem Garten rausbringen. Lasst uns sein wie Jesus, der das alles aus dem Weg räumt. Und ja, lass aufpassen, dass der Satan uns nichts wegnimmt. Und das ist alles großer Quatsch, ja? Weil hier ist nur einer aktiv. Und das ist der Sämann. Und im besten Fall noch das Wort, das dann halt selbst aus sich selbst heraus Frucht bringt in den Leuten. Und es sind nicht die Leute, was für eine bescheuerte Vorstellung auch, wenn ich Boden oder Samen bin, wie kann ich denn dafür sorgen, dass ich hochwachse? Ich kann ja nichts wegräumen. So, und das ist die gute Botschaft, dass du das nicht vollbringen kannst. So, aber dass es in dem Moment, wo dieses Wort an dich geht, dass es da aufwachsen kann. Und kannst nur sagen, ey, wenn du das gut findest, ey, dann sag Amen dazu und freu dich drauf, dass diese Früchte des Geistes in dir aufwachsen.
Um es denn kurz zu fassen.
Na endlich!
Ich kann mich entscheiden, welcher Boden ich bin.
Nein!
Ach, nochmal. Was denn sonst?
Wie sollst du dich denn entscheiden, welcher Boden du bist? Du bist dieser scheiß Boden. Und das entscheidet sich in dem Moment, wo du auf das Wort Gottes triffst. Oder
ja, aber
das
ist
Wort
ja immer noch Prädestinationslehre. Ist ja furchtbar. Ja,
nee, was ist daran das Problem?
Ja, das ist scheiße. Wenn ich halt irgendwie nicht der geile Boden bin, dann bin ich halt am Arsch.
Ja, aber du bist ja auch nicht der prädestiniert. Also du bist nicht der festlegt, ob du der geile Boden bist oder nicht. Und wir Menschen sind doch so gestrickt, wir werfen uns lieber dann gerne entweder vor, entweder wir denken, wir sind die Geilsten, oder wir werfen uns vor, niemand hat uns lieb und wir sind voll am Arsch und deswegen sind wir bestimmt dieser schlechte Boden und Jesus hat uns nicht lieb. Aber das Ding ist doch, das entscheiden wir nicht. Wir entscheiden es auch für niemand anderen. Das entscheidet alleine Gott. Und wenn wir halt mal sehen, dass jemand in Glauben kommt und dann die Flamme sofort wieder ausgepustet wird und der abhaut und nichts mehr damit zu tun hat, kann man sagen, schade. Aber wir wissen trotzdem immer noch nicht, ob das schon die letzte Nummer war, ja? Weil vielleicht ist dieses Wort noch gar nicht so richtig ausgeteilt worden von dem Sämann. Es hängt alles von Gott ab.
Ja, aber dann muss ich sagen, dann bewertet man dieses Gleichnis auch so ein bisschen öber. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwie nicht geil ist, ja, so, aber dann ist es schon so ein bisschen überreizt, ja. Könnte Jesus auch einfach sagen, Leute, das wird schon. Ja, der Sämann sät und alles braucht seine Zeit.
Ja, richtig. Aber dann, weißt du, dieses Gleichnis ist ein Paradebeispiel für das, was wir lutherisch mit Gesetz und Evangelium bezeichnen. In der Bibel wird klar, dass es auch ein Leben ohne Gott gibt. Ja, und da wird auch klar, dass es nicht geil ist und da wird auch klar, wie schade das ist, wenn Leute das nicht annehmen können. Wenn sie nicht annehmen können, dass Gott gut zu ihnen ist und wenn sie halt sagen, nee, ich will lieber, dass ich mir selber erarbeite, worauf ich stolz sein kann. Ja, und nicht, dass mir irgendein Gott das so zuspricht. Ja, das ist doof und schade und das muss Erwähnung finden. So, und deswegen ist es was Besonderes und was Tolles, wenn das Wort Gottes einfach in einem Herzen aufwächst und Frucht bringt und 30, 60 und 100-fach. Es ist was Besonderes, es ist nicht der einfache Normalfall, der ständig passiert. Ja, das sieht man nicht nur an der Größe unserer Kirchen, sondern das ist einfach der Fall. Ja, es wächst nicht in allen Herzen zu allen Zeiten immer auf. Aber deswegen stimmt nicht diese Aussage von wegen, mit dem Gesetz ist alles vorbei. Ja, nur weil die Leute das Gesetz nicht erfüllen und weil die Leute nicht so krass auf das Wort immer reagieren, haben sich selber das Grab geschaufelt, Pech gehabt, Prädestinationslehre, ihr seid alle des Teufels. Sondern gerade deswegen braucht es doch diesen Sämann, der immer noch durch die Gegend geht und das Wort verteilt. So, und das bildet hier die Realität richtig gut ab, finde ich, dass es eben 3 von 4 Fällen sind, in denen es nicht klappt, aber dass dieses Gleichnis noch nicht zu Ende ist, weil wir Menschen leben ein bisschen länger als diese Samenkörner da und es wird immer wieder ausgesät und wir wissen noch nicht, wie es ausgeht.
Dann ist das ja in erster Linie ein seelsorgerisches Gleichnis für die Säenden. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich sähe dann auch aus, ne? So Wort. Oder Gott sät es aus. Ja. Ja. Aber dann ist es ja so ein seelsorgerisches Ding für, ey, mach dir nichts draus, ja? Wenn jetzt die Leute nicht alle total steil gehen, mach dir nichts draus, wenn dir einer wieder abfällt oder sonst was. Das gehört einfach zum Leben dazu. So.
Das kann man zum einen sehen, aber ich würde trotzdem noch stark machen, ich würde immer sagen, der Sämann ist in erster Linie Gott und dass er sich dann Menschen bedient, um das weiter zu verteilen und so, ja, okay, da können wir ein bisschen Trost drin finden. Ich glaube aber, er hier steht im Vordergrund, Gott ist es, der immer noch handelt und für Gott ist es erstmal traurig, wenn das nicht gleich funktioniert, ja, aber damit ist eben immer noch nicht das Ende der Fahnenstange erreicht und das Wort richtet sich eben an das Volk, ja, also Jesus hat das zu dem Volk ursprünglich gesagt, erklärt es jetzt seinen Jüngern nur noch einmal. Also er lädt eigentlich damit dazu ein, weil wer das hört, der muss doch sagen, ich habe keinen Bock, felsiger Boden zu sein und ich habe auch keinen Bock, dass der Satan mir das Wort wegnimmt, nur weil ich am Wege bin und ich habe auch keinen Bock darauf, dass da Dornen sind. Also ne, das Gesetz macht ja durchaus, es weist auf Gefahren hin, ja, denen ich nicht ausweichen kann letztlich, aber ich weiß schon mal, wo das Problem liegt. Und dann ist doch eigentlich, also ich glaube, so verstehe ich die Wirkung des Evangeliums, ja, der guten Botschaft. Das Evangelium ist Vers 20, ja, die auf gutes Land gesät sind, die hören das Wort und nehmen es an und bringen Frucht. Ich muss, wenn ich auf diesen Satz gucke, keine Angst mehr vor diesen ganzen Gefahren haben. Aber nur weil ich die Gefahren alle weiß, ist das für mich ein Zuspruch. Nur weil ich die Gefahren alle weiß, erkenne ich, dass es ein unglaubliches Geschenk ist, wenn das tatsächlich bei mir der Fall ist. Und ich kann sagen, hey, Jesus, ich wünsche mir das. Und die Verheißung ist, dass Jesus es dann auch schenkt.
Also wirklich, sobald der Wille von dir da ist, egal wie stark er ausgeprägt ist und sei er noch so klein, bist du schon im Club.
Ja, weil es nicht der Wille ist, der aus dir kommt, sondern weil der Wille durch Jesus und durch sein Wort hier in diesen Versen gewirkt wird.
Will vielleicht überstrapazieren, aber da kann man wirklich sagen, sobald ein Mensch sagt, ich möchte glauben, ist das Ding safe.
Ja, er glaubt. Fertig. Und an der Stelle darfst du dir keine Sorgen machen, ob das Wort jetzt wieder von dir weggenommen wird, ja, oder ob du den Glauben wieder verlierst. Darum geht's jetzt nicht mehr. Du hast es schon. Ja, also Luther sagt, glaubst du, so hast du. Ja, sobald du glaubst, ist alles da. Du musst keine Leistung bringen. Es ist alles schon komplett da. Du gehörst zu Gott dazu. So, es gibt immer noch die Möglichkeit, dass du zu denen dazu gehörst, denen das wieder weggenommen wird. Aber das ist doch scheißegal. Für dich jetzt gerade. Hab doch keine Angst. Wenn du jetzt glaubst, dann glaubst du. So. Das ist das, worauf es ankommt.
Aber das ist schwierig.
Ja, das ist schwierig. Genau, wir sind angewiesen auf Gott. Wir sind angewiesen darauf, dass er es macht.
Ja.
In diesen Versen kommt ganz klar raus, der Anspruch Gottes, dem wir nicht genügen, in 3 von 4 Fällen und im Zuspruch Gottes, der wegen diesen 3 von 4 Fällen notwendig geworden ist. Und den vollendet Jesus, indem er nämlich den ganzen Weg zu Ende geht. Ja.
Ja. Ich habe verstanden.
Aber noch nicht angenommen.
Wirkt so, ja. Ich meine, ja, ist halt ein bisschen sperrig für mich und irgendwie weiß nicht, ob da draußen alle das so komplett verstanden haben. Ich habe Schwierigkeiten, das so zu verstehen. Ja, aber ist okay. Also, für mich gilt das Wort. Kann ich machen.
Ja, ich glaube, wir müssen das an der Stelle nachwirken lassen. Auch ja. Weil wir schon wieder so richtig eskaliert sind. Ja, also, das Schöne ist ja, von Hart aber herzlich, der uns dafür kritisiert, dass unsere Folgen viel zu lang sind, der hört das ja jetzt gar nicht mehr, ne? Wenn doch, gib uns ein Like. Genau. Also, ich finde, das ist ein krasses Wort. Es fällt mir auch schwer, das nochmal anders in Worte zu fassen, weil ich meine, das ist jetzt die Deutung der Deutung des Gleichnisses, ne? Also, den Jüngern bleibt tatsächlich noch eine ganze Menge dazu verstehen, an dem, was Jesus sagt und uns auch. Ich lade euch ein, dass ihr eure Gedanken dazu postet auf offenbartcast.de unter den Kommentaren und dass ihr uns gerne auch bei Facebook kommentiert und bei Twitter oder uns an WhatsApp, wie auch immer, weiter mitdenkt und gerade auch Fragen stellt, weil wenn das nicht klar geworden ist, was wir versucht haben hier zu sagen, dann sollten wir dafür sorgen, dass es klarer wird.
Ja, doch, ja. Übrigens, die Folge 2 von Hart aber herzlich geht 50 Minuten und 8 Sekunden. Wenn wir jetzt abbrechen, dann sind wir immer noch drunter.
Aber nur kurz. Ja, alles klar, dann machen wir kurz Schluss. Wir werden uns nächste Woche wieder hören. Es ist eine ganze Reihe eigentlich von Aussagen, die Jesus macht zum Thema, wie klar er eigentlich sein will mit seiner Botschaft. Und es wird ziemlich deutlich hier schon und in der Folge, dass Jesus ein Anliegen hat, dass jeder Mensch ihn versteht und dass er für alle da ist. Und dass diese Sache mit Prädestination, von wegen, wer festgelegt, alles nicht glauben soll und sowas, nicht das Zentrum seiner Aussagen ist, sondern sein Zentrum ist, er ist in die Welt gekommen, damit Leute an ihn glauben können. Und das ist ein spannendes Abenteuer. Und ich finde, das wird jetzt in Markus 4 hier mit diesen ganzen Hinweisen darauf, wie klar er sein will. Für mich wird's fesselnder. Er kommt auf den Punkt und wir kommen jetzt auch auf den Punkt. Schluss jetzt.
Ja, wir sind raus. Nächste Woche sind wir zurück.
Am Montag.
Und bis dahin, bleibt bärtig.
Bleibt bärtig.